Silvester, Neujahr, das ist immer wieder die Gelegenheit, wo man einerseits zurückschaut, was war das für ein Jahr 2023 und wo man auch versucht, nach vorne zu schauen, ja, was kommt da vermutlich auf uns alle zu. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise tun. Auf der einen Seite gibt es ja in den verschiedensten Fernsehsendungen seit mehreren Tagen oder bald Wochen Jahresrückblicke, unterschiedlich ausgerichtet, mal mehr eher ernsthaft, mal eher kabarettistisch. Aber ich nehme an, dass auch ihr auf die eine oder andere Weise zurückschaut und nach vorne schaut, rein bezogen auf das eigene Leben. Das kann man auch in unterschiedlicher Weise machen. In den nächsten Tagen kommt wahrscheinlich von der einen oder anderen Bank kommen Kontoauszüge und dann sieht man, aha, unser Privatvermögen, hat es zugenommen im letzten Jahr oder hat es abgenommen? Oder je nachdem bekommt man einen Brief von der Krankenkasse, wo drin steht, was man letztes Jahr alles ausgegeben hat für Krankenkassenprämien und dann aber auch für Arztkosten und was die Krankenkasse noch für einen bezahlt hat. Das signalisiert einem so ein bisschen, ja, wie war es denn mit meiner Gesundheit letztes Jahr? Aber ich denke, es lohnt sich, dass wir uns nicht nur auf solche Zahlen fixieren, sondern schauen, was war denn sonst noch? Und eigentlich, wenn man will, kann man diese Zeit nutzen und zu sagen, ich schaue nicht nur auf das letzte Jahr zurück. Wer ganz mutig ist und sich mehr Zeit nehmen will, kann ja schauen, wie hat sich mein Leben bisher entwickelt. Egal wie jung man ist oder wie weit schon man fortgeschritten ist. Und man kann den Blick nach vorne richten und sich überlegen, okay, und wie könnte oder sollte es mit meinem Leben weitergehen? Silvester, Neujahr, eine gute Gelegenheit zum Innehalten. Heute Abend findet hier eine Silvesterfeier statt, eine Galafeier, Dresscode schick, elegant. Ich werde nicht dabei sein, ich werde mit einer anderen Gemeinde Silvester feiern und ich denke, das ist wichtig, dass man als Gemeinde miteinander feiern kann, dass man viel Freude miteinander erleben kann, auch an Silvester. Aber daneben möchte ich euch ermutigen, euch Zeit nehmen zum Innehalten und sich überlegen, zum Beispiel, was war letztes Jahr? Und da kommen dann vielleicht zunächst die spektakulären Dinge in den Sinn, Ermutigungen, wunderbare Dinge, die einem große Freude machen, aber dann kommen einem je nachdem auch Dinge in den Sinn, die einem nicht gefallen. Und eine spannende Frage ist zweifellos, wie war es denn mit deiner Gottesbeziehung in diesem Jahr? Ist sie intensiver geworden oder ist das eher ein Auf und Ab gewesen? Oder hast du den Eindruck, ich fürchte, meine Beziehung zum lebendigen Gott hat sich in diesem Jahr nicht so gut entwickelt? Das sollte dich nachdenklich machen. Innehalten heißt auch, ich schaue mir an, wo hat Gott mich beschenkt, was war gut und wofür will ich dankbar sein. Im Psalm 103 heißt es, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sind so vergesslich, speziell was das Gute angeht. Vergiss es nicht, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nicht. Aber ich darf auch das anschauen und benennen, was mir nicht gefallen hat, was ich nicht verstehe, wo ich Gott auch fragen kann, warum hast du das zugelassen? Unfälle, Krankheiten, Schicksalsschläge. Warum ist das passiert? Ich verstehe das nicht. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Das war wirklich schwierig, unverständlich, schmerzhaft, leidvoll. Oder vielleicht haben dir Menschen großes Unrecht angetan, sind Beziehungen zerbrochen, aber vielleicht musst du dich auch einem Ereignis stellen, wo du sagen musst, da habe ich nicht gut reagiert. Da habe ich einen Fehler gemacht, ich habe Schuld auf mich geladen. Das wäre der Rückblick und der Blick nach vorne. Wir wissen vieles nicht, was kommen wird. Es gibt Prognosen und wie heißt es so schon? Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Aber etwas können wir machen. Ich kann mir überlegen, mit welcher inneren Haltung und mit welcher Einstellung möchte ich in das neue Jahr gehen. Und zu diesen Überlegungen eine Geschichte, die noch in den Kontext von Weihnachten hineingehört, aus Lukas Kapitel 2. Das ist die Geschichte, nachdem berichtet wird, wie Jesus auf diese Welt kommt. Und dann heißt es, Lukas 2, Vers 21, als der achte Tag nach der Geburt angebrochen war, führten sie an dem Kind die Beschneidung durch. Dabei bekam er den Namen Jesus. Das war der Name, den der Engel genannt hatte, bevor er überhaupt im Mutterleib empfangen worden war. Als dann die Zeit für ihre rituelle Reinigung gekommen war, brachten sie das Kind hinauf in die Stadt Jerusalem. Sie wollten ihn vor Gott präsentieren, so wie es im Gesetzbuch von Mose vorgeschrieben ist. Denn dort im Buch des Gottesgesetzes steht geschrieben, jedes männliche Kind, das als erstes von seiner Mutter geboren wird, soll als gottgeweiht gelten. Und sie wollten auch das Opfer darbringen, denn darüber wird im Buch des Gottesgesetzes gesagt, es sollen entweder zwei ausgewachsene Turteltauben oder auch einfach zwei kleine Tauben sein. Da ereignete sich Folgendes. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war durch und durch gerecht und bei allen Menschen hoch angesehen. Er lebte in der Erwartung, dass Gott endlich den senden würde, der dem Volk Israel Hilfe und Trost bringt. Ja, der heilige Gottesgeist ruhte spürbar auf Simeon. Dieser heilige Gottesgeist hatte ihm unmissverständlich mitgeteilt, dass er nicht sterben würde, bevor er nicht mit eigenen Augen den von Gott gesandten Messias sehen würde. Der Geist Gottes leitete nun Simeon zum Tempelgebäude, gerade als das Kind Jesus von seinen Eltern herbeigetragen wurde. Sie wollten das mit ihm tun, was im Buch Gottes vorgeschrieben war. Da nahm Simeon Jesus in die Arme und fing an, Gott zu loben. Jetzt ist es soweit, du ewiger Herrscher. Jetzt kann ich dein Diener in vollem Frieden weiterziehen, so wie du es mir zugesagt hast. Denn mit meinen eigenen Augen habe ich ihn gesehen, die Rettung, die du vorbereitet hast, deutlich sichtbar vor den Augen aller Völker. Ja, er ist das Licht, das die Nationen erleuchtet und seinen Lichtglanz über dein eigenes Volk Israel erstrahlen lässt. Der Vater und die Mutter von Jesus waren voller Verwunderung über das, was Simeon über ihn sagte. Da ergriff Simeon noch einmal das Wort und sprach Segensworte über ihnen. Zu Maria, der Mutter von Jesus, sagte er, dein Sohn wird viel bewirken. Für viele Menschen im Volk Israel wird er zum Stolperstein werden, aber viele wird er auch wieder aufrichten. Er ist ein Zeichen von Gott, das nicht ohne Widerspruch bleiben wird, aber auch in deine Seele wird ein Schwert eindringen. Durch ihn, durch Jesus, werden die innersten Gedanken von vielen Menschen für alle sichtbar werden. Dort im Tempel hielt sich auch noch die Prophetin Hanna auf. Sie war die Tochter von Phanuel und gehörte zum Stamm Asser. Hanna war schon in einem sehr fortgeschrittenen Alter. Mit ihrem Mann hatte sie nach ihrer Hochzeit 7 Jahre zusammengelebt. Dann wurde sie zur Witwe, war inzwischen 84 Jahre alt und hielt sich ununterbrochen im Tempelbereich auf. Tag und Nacht hielt sie Gottesdienst mit Fasten und Beten. Auch sie kam zu diesem Zeitpunkt zu ihnen und begann, Gott laut zu loben. Danach erzählte sie all denen von Jesus, die genauso wie sie auf diese große Hilfe warteten, die Gott der Stadt Jerusalem senden würde. Als sie alles erfüllt hatten, was ihnen nach dem Gottesgesetz geboten war, reisten Josef und Maria zurück in die Provinz Galiläa, in ihre Stadt Nazareth. Der kleine Junge aber wuchs heran und wurde immer stärker. Er war erfüllt von Weisheit und erlebte immer wieder Gottes freundliche Zuwendung. Zunächst ein paar Erläuterungen zu dem, was ich gelesen habe, und nachher möchte ich einen besonderen Aspekt herauspicken. Wir sehen das in der Weihnachtsgeschichte, Lukas 1 und 2, Matthäus 2. Gott ist dabei, etwas Spezielles und etwas Großes auf dieser Erde zu tun. Und, das habe ich das letzte Mal schon erwähnt und betont, er will es nicht alleine tun. Er sucht Menschen, die bereit sind, in dieses Vorhaben Gottes sich einbeziehen zu lassen, sich zur Verfügung zu stellen und sagen, Gott, was ist mein Beitrag? Was kann und was soll ich tun in diesem großen Vorhaben, in diesem gewaltigen Plan, den du jetzt verwirklichen willst? Und wenn wir Lukas 1 und 2 lesen, sehen wir, da sind ganz verschiedene Menschen beteiligt. Und das Interessante ist, auf der einen Seite sind es ganz junge Menschen. Josef und Maria, die waren um die 20 Jahre alt. Maria vielleicht sogar weniger als 20 Jahre alt. Ganz junge Menschen, Menschen, die das ganze Leben noch vor sich hatten. Und Gott kommt zu ihnen, er kommt zu Maria und sagt, Gott hat mit dir etwas ganz Besonderes vor. Er hat mit dir und deinem Leben, das noch vor dir liegt, etwas ganz Spezielles vor. Du darfst den verheißenen Messias zur Welt bringen. Und auch Josef hat Gott gesagt, was er tun soll und was er nicht tun soll. Und sie standen jetzt vor der Entscheidung, ja, passt das jetzt in unsere Pläne oder ist das jetzt ein bisschen störend? Aber sie haben gesagt, Maria hat gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast, ich stehe zur Verfügung. Ganz junge Menschen und dann haben wir eine ganze Reihe alter Menschen. Zacharias und Elisabeth, beide im fortgeschrittenen Alter, beide hatten lange Jahre dafür gebetet, Kinder zu bekommen und sie haben keine bekommen. Und ich gehe davon aus, sie haben die Hoffnung aufgegeben. Und hier lesen wir von einem Simeon, sein Alter wird nicht genannt, aber die Umstände und sein Verhalten signalisieren, er war nicht mehr der Jüngste. Und dann ist Hanna, eine Frau, 84 Jahre alt, wirklich für damalige Verhältnisse sehr alt. Menschen, die das Leben hinter sich hatten. Menschen, die auf etwas gewartet haben. Die gewartet haben und gewartet haben, jahrelang gewartet und gewartet. Zacharias und Elisabeth auf ein Kind, auf einen Sohn. Simeon hat darauf gewartet, dass Gott sein Versprechen einlöst. Du wirst noch den Messias sehen. Und er hat gewartet und er hat gewartet und er hat gewartet. Und von der Hanna und von anderen, die namentlich nicht genannt sind, heißt es auch, sie haben gewartet. In den Sprüchen heißt es, wenn man zu lange warten muss, wenn die Hoffnung, die man hat, wenn sie sich zu lange nicht erfüllt, dann hinterlässt das Spuren. Es heißt in manchen Übersetzungen, dann macht das das Herz krank. Aber das scheint jetzt bei diesen Vieren nicht unbedingt der Fall gewesen zu sein. Gott handelt auf dieser Erde, er handelt mit ganz jungen Menschen, die das Leben noch vor sich haben, und er handelt mit Menschen, die das Leben eigentlich schon hinter sich haben und die gewartet haben und die jetzt erleben können, Gott steht zu seinem Wort. Nachdem sie lange, 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 lange gewartet haben, Gott steht zu seinem Wort. Und die jetzt noch die Erfüllung der Verheißung erleben konnten, was bei ihnen eine riesige Freude ausgelöst hat. Und von dem, was hier berichtet wird, möchte ich einen Aspekt herausgreifen und hole ein klein wenig dazu aus. Wir leben 2023 und nicht nur jetzt in diesem Jahr, sondern seit geraumer Zeit und immer mehr. Wir leben im Zeitalter der Sensoren. Jede Waschmaschine hat Sensoren. Das weiß jede Hausfrau. Wenn sie anfängt zu schleudern und die Wäsche ist ungleich verteilt und es fängt dann so richtig an, Lärm zu machen und die Trommel läuft nicht rund, dann gibt es Sensoren, die die Maschine so steuern, dass sie versucht, das Gewicht auszugleichen und wenn das nicht geht, dann bleibt sie einfach stehen, bevor sie sich selbst umbringt. Jedes Handy ist voller Sensoren, jede Smartwatch ist voller Sensoren, jedes Auto ist voller Sensoren. Bis vor kurzem hatten wir ein Auto, das war schon etwas älter. Das hatte auch Sensoren, aber noch nicht so viele. Und dann hatten wir ein Problem und ein Sensor sagte, da stimmt etwas nicht mit dem Abgassystem. Und in der Werkstatt sagte man, ja, das könnte teuer werden. Jetzt haben wir ein Auto, das ist nur 4 Jahre alt, randvoll mit Sensoren. Zum Beispiel Abstandssensoren. Da kann ich auf der Autobahn fahren, 120, stelle den Tempomat ein Und der Abstandssensor regelt nachher die Geschwindigkeit. Denn wenn der vor mir nur 110 fährt, dann rast das Auto nicht gerade in den hinein. Ich muss nicht bremsen, das Auto macht das selbst. Wunderbar. All diese Sensoren und diese Mechanismen entlasten einen. Man kann fast Zeitung lesen beim Autofahren. Natürlich ist das verboten. Wir haben aber auch schon erlebt, dass der Sensor nicht funktioniert hat. Plötzlich leuchtet ein Lämpchen auf, dann Bordbuch, der Beifahrer natürlich. Was ist da los? Ja, der Abstandssensor funktioniert gerade nicht. Dann kann man auch den Tempomat nicht einschalten. Das heißt, jetzt muss ich wieder selber die Geschwindigkeit regulieren. Unser Leben ist voller Sensoren. Auch der Körper hat Sensoren. Und da geht es nicht nur um Schmerz. Da hat man manchmal Empfinden, wo man denkt, da unten, da in dem Bauchbereich, irgendetwas stimmt da nicht. Mit meinem Herz, das fühlt sich komisch an. Unsere Seele hat auch Sensoren. Sie kann einem signalisieren, du fährst ein wenig hochtourig. Du kannst gar nicht alles verarbeiten, was da passiert. Und die spannende Frage, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, wie ist es mit deinem Sensor für Gott? Hast du einen? Funktioniert der oder ist der gerade außer Betrieb? Wir lesen hier von Simeon, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und nicht nur das, wir lesen von ihm, dass er Impulse vom Heiligen Geist aufgenommen hat. Er hatte einen Sensor, um Impulse von Gottes Geist aufzunehmen und er hat darauf reagiert. Der Heilige Geist hat ihm gesagt, du wirst noch den Messias sehen. Okay. Der Heilige Geist hat ihm gesagt, jetzt solltest du in den Tempel gehen. Und er hat es getan. Und hat wahrscheinlich schon gedacht, wahrscheinlich werde ich ihn jetzt sehen, den Messias. Wo sehe ich einen erwachsenen Mann von stattlicher Statur, vielleicht noch mit einer großen Gruppe Menschen um ihn herum, mit Anhängern und so weiter, wo sehe ich den Messias? Wir wissen nicht, welche konkreten Erwartungen er hatte. Er sieht ein junges Pärchen mit einem 6 Wochen alten Säugling. Und Gott macht ihm klar, das ist er. Der Säugling. Und Simeon ist so wach, er hat einen so guten Sensor, dass er glaubt und versteht, genau das ist die Erfüllung dessen, was Gott mir und seinem ganzen Volk versprochen hat. Dieser kleine Säugling mit diesem jungen Pärchen. Damit fängt es an. Unmittelbar danach hat sich nicht viel verändert. Gott denkt in größeren Zeiträumen als wir. Aber hier fing es an und nachher wurde es Wirklichkeit. Und auch von Hannah wird nicht speziell betont, sie hatte den Heiligen Geist. Das heißt, sie war eine Prophetin. Und wenn sie eine Prophetin war, dann hat sie einen guten Sensor für Impulse von Gott gehabt. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, wie ist es mit deinem Sensor für Gott? Ist er eingeschaltet? Funktioniert der? Wenn du Impulse von Gott bekommst, reagierst du darauf? Etwas vom Schwierigen im Leben eines Christen ist, dass man lernen muss, Impulse, die von Gottes Geist kommen, zu unterscheiden von Impulsen, die aus der eigenen Seele kommen, die vor allem mit meiner Persönlichkeit zu tun haben, mit meiner Befindlichkeit, mit meinen Vorlieben, mit meinen Abneigungen, mit meinen Enttäuschungen, mit meinen Zielen, mit meinen Verletzungen. Das ist etwas vom Schwierigeren im Leben und braucht einiges an Erfahrung und auch Weisheit. Ich gehe darauf jetzt nicht vertiefter ein. Schlimm ist es, wenn der Sensor für Gott, wie bei unserem Auto, zeitweise defekt ist, wenn er nicht reagiert. Dann bist du voll auf dich selbst angewiesen. Wenn du keine Impulse von Gott wahrnehmen kannst. Wenn so etwas länger andauert beim Auto, ist klar, dann sollte man in die Werkstatt fahren und sagen, hier stimmt etwas nicht. Und wenn du das in deinem Leben als Christ merkst, solltest du nicht einfach weitermachen und sagen, ja, das geht schon irgendwie, ich habe ja schon erfahren. Jeder, der Jesus nachfolgt, der sich für Jesus entschieden hat und der zu Gott gesagt hat, ich stehe zur Verfügung, der hat diesen Sensor für Gott. Und Gott schickt uns Impulse, denen, die Jesus nachfolgen, schickt er Impulse, konkrete Impulse im Alltag. Das sind manchmal ganz subtile und leise Impulse, die muss man wahrnehmen. Die passieren nicht einfach so. Was hier in der Weihnachtsgeschichte bei allen beteiligten Personen klar wird, eine wichtige Voraussetzung ist das, was von Gott her klar ist, was wir tun sollen, dass sie das auch tun. Von Zacharias und Elisabeth heißt es, sie waren fromm und gottesfürchtig. Hier bei Maria und Josef heißt es, am achten Tag haben sie Jesus beschneiden lassen, wie es im Gesetz steht. Und sie haben ihm den Namen Jesus gegeben, so wie der Engel es gesagt hat. Sie haben nicht gefunden, Jesus, das ist also, ich wüsste einen schöneren Namen. Wir können ja einen Doppelnamen draus machen und der steht dann im Pass und der richtige Name wäre dann Samuel. Das haben sie nicht gemacht. Und sie haben die Vorschriften befolgt, die für die Reinigung der Frau nach einer Geburt stehen. Sie haben alles getan, was Gott offenbart hat. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass man Impulse im Alltag von Gottes Geist bekommt. Und wenn du den Eindruck hast, ich habe schon lange nichts mehr von Gott gehört, nicht konkreten Impuls, dass ich etwas tun soll, wo er mich konkret und speziell ermutigt hat, ich habe schon lange nichts mehr gehört. Es hat mal jemand gesagt, wenn du unter diesem Eindruck stehst, dann überleg dir, wann hat Gott mir zuletzt einen Impuls geschickt, mir vielleicht etwas Konkretes aufs Herz gelegt, was ich tun soll. Dann geh an diesen Punkt zurück und überleg dir, wie hast du damals reagiert? Hast du das getan, was Gott dir da gezeigt hat? Wenn nicht, dann geh an diesen Punkt zurück und tu das, was Gott dir da gezeigt hat. Es sei denn, die Zeit wäre komplett abgelaufen und es wäre abwegig. Gott nimmt dich ernst. Er schickt dir seine Impulse und erwartet, dass du darauf reagierst. Und wenn du nicht darauf reagierst, warum sollte Gott dir weitere Impulse schicken? Gott nimmt dich ernst. Und er möchte, dass wir ihn auch ernst nehmen. Und bei diesen Impulsen von Gott, da geht es in aller Regel nicht um irgendetwas Großes, Gewaltiges, Spektakuläres. Das ist nicht immer mit einem riesigen Wunder verbunden. Manchmal passiert etwas Größeres und manchmal passiert nur etwas, in unserer Wahrnehmung etwas Kleines. Aber es ist wichtig, dass wir auf Gottes Impulse reagieren. Gott möchte mit uns Menschen interagieren. Das ist nicht wie beim Militär, der Major sagt, tu das und dann, jawohl, verstanden. Sondern Gott ist interessiert an einer liebevollen, vertrauensvollen Beziehung. Und dazu gehört, dass er Impulse schickt, dass er uns Dinge schickt, Erkenntnisse schickt, dass er uns hilft, unser Leben auf eine andere Weise zu betrachten, dass er uns hilft, Prioritäten zu verschieben, unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld anders einzuteilen. Oder ganz konkret zu jemand hinzugehen, ruf diese Person an, schreib dieser Person ein SMS, frag, wie es ihr geht, was auch immer. Und so möchte Gott dich und mich einbeziehen in das, was er auf dieser Erde tun will. Und das, was Gott tun will, ist etwas Heilsames, etwas Gutes, etwas Gewaltiges. Was Gott durch dich und mich tun will, ist etwas, was Bestand haben soll bis in die Ewigkeit hinein. Das, was wir alleine tun ohne ihn, das hat keinen Bestand. Aber das, was Gott auf dieser Erde tun will, will er mit dir und mit mir zusammen tun. Was aber hier auch zum Ausdruck kommt, wenn du dich entscheidest, diesen Weg zu gehen und zu sagen, Gott, ich stehe zur Verfügung, das ist nicht unbedingt ein Spaziergang. Denn Simeon sagt zu Maria, und das wollte sie wahrscheinlich nicht unbedingt hören, Jesus wird Gewaltiges tun, aber er wird auch Widerspruch hervorrufen, auch in deine Seele wird ein Schwert eindringen. Das tut schon fast weh, wenn man das liest oder hört. Modern ausgedrückt, du wirst schwere und tiefe Verletzungen erfahren. Das wird richtig wehtun. Auf diesem Weg mit Gott, bist du dazu bereit? Darf Gott das? Der Weg mit Jesus ist nicht immer schmerzfrei. Aber der Schmerz, den Jesus erlitten hat, der war noch einiges größer. Es heißt hier, und sein Leben ging unspektakulär weiter. Der kleine Junge wuchs heran, wurde immer stärker, war erfüllt von Weisheit, erlebte immer wieder Gottes freundliche Zuwendung. Unspektakulär. Und doch reifte hier etwas heran in diesem Säugling, in diesem kleinen Jungen, diesem Teenager. Und dann kam der Moment, wo Jesus öffentlich auftrat und wo er anfing, seinen Auftrag im eigentlichen Sinne zu erfüllen. Den Menschen die Liebe Gottes nahezubringen, den Menschen zu zeigen an sich, so ist Gott, so ist der Vater. Er hat Menschen geheilt, Menschen, die innerlich gebunden waren, hat er freigemacht, hat die Menschen wieder in Verbindung mit dem lebendigen Gott gebracht. Menschen, die gesagt haben, ich habe mein Leben verpfuscht, ich habe es in den Sand gesetzt, für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Jesus hat ihnen eine zweite Chance gegeben. Jesus hat nie aufgehört, aus der Agape Gottes heraus den Menschen zu begegnen, auch wenn er ihnen Unangenehmes sagen musste. Und viele Menschen haben, die das aufgenommen haben, haben gemerkt, wie gewaltig und wie wunderbar, wie heilsam das ist, wenn sie darauf reagieren, was Jesus ihnen sagt. Aber da gab es andere, die sagten, nein, das wollen wir nicht. Was du sagst, ist nicht richtig. Du bist ein Irrlehrer, du bist ein Liberaler. Wir lehnen dich ab. Und der Hass verdichtete sich nachher so stark, dass sie sagten, der Typ muss sterben. Sie haben sich nicht nur über Jesus lustig gemacht und in den sozialen Medien geschrieben, auf da muss ich nicht hören, blöde Sprüche gemacht. Sie haben gesagt, der Kerl muss sterben, der muss weg. Und er wird nicht einfach bei Nacht und Nebel verschwinden, soll nicht bei Nacht und Nebel verschwinden. Sie haben ihn ans Kreuz gebracht. Ein brutaler Tod, eine sehr schmerzhafte und langwierige Hinrichtung. Und Jesus bekam den ganzen Hass der Menschen ab, den ganzen Hass der Finsternis und der Macht des Bösen. Und er hat nie aufgehört, den Menschen in der Agape Gottes zu begegnen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich hätte an der Stelle etwas anderes gesagt. Und so zeigt Gott in Jesus den Menschen, wer er ist und wie viel sie ihm bedeuten. Du und ich und jeder Mensch hier in der Region, jeder Mensch auf dieser Welt. Das ist das Evangelium. Das ist eine Liebe, eine Agape, die dein und mein Vorstellungsvermögen weit, weit übersteigt. Und Gott fragt dich, bist du bereit, dich zur Verfügung zu stellen für das, was Gott auf dieser Erde tun will. Bist du bereit, meine Impulse, die ich dir persönlich sende, durch die Bibel, durch eine Predigt, durch ein gutes Buch, aber auch konkret im Alltag, durch eine Intuition, bist du bereit, darauf zu reagieren? Und diese Impulse aufnehmen heißt für mich in erster Linie, ich nehme die Liebe und die Agape Gottes wahr. Und entwickle ein vertiefteres Verständnis und erkenne immer mehr, wie sehr Gott mich liebt und jeden anderen Menschen auch. Ich werde sensitiv für Gottes Liebe. Und das ist im Blick auf das nächste Jahr und im Blick auf die Zukunft deines und meines Lebens eine der entscheidendsten Fragen. Wie sensitiv bist du für Gott? Für seine Liebe? Für seine Impulse, für seine Korrekturen. Und diese Sensibilität, diese Empfindsamkeit für Gott, die sollte zunehmen. Die sollte zunehmen in unserem Leben. Erkennen, wie sehr er mich liebt. Erkennen, wie sehr er die Menschen auf dieser Erde liebt, die oft nicht das tun, was er will. In der Liebe Gottes bleiben. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und dann auch als nächstes in dieser Liebe leben, sich zu entscheiden, Gott, ich möchte nicht aufhören, dich und die Menschen zu lieben. Der Benny hat die Jahreslosung schon erwähnt, alles, was ihr tut, soll in der Agape Gottes geschehen. Und er hat das auch angedeutet, das ist kein Spaziergang. Und wenn man dort im 1. Korinther 16 den Kontext liest, dann heißt es im Vers vorher, seid wachsam, steht fest im Vertrauen auf Gott, beweist Mut und seid stark. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Auch diese wenigen Worte machen klar, das ist kein Spaziergang, das ist ein Gspürschmi, Habschmi. Und wir fühlen uns doch alle gut. Aber Gott lädt dich ein, dass du dich entscheidest, ich möchte nicht aufhören zu lieben, weil Gott nicht aufhört, dich und mich zu lieben. Das heißt, ich möchte der Gleichgültigkeit in meinem Herzen keinen Raum geben, dem Stolz, der Arroganz möchte ich keinen Raum geben, der Verachtung anderen Menschen gegenüber möchte ich keinen Raum geben. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir zwischendurch einmal wütend werden, aber ich möchte der Wut nicht zu viel Raum geben und schon gar nicht dem Hass, sondern ich möchte der Liebe Raum geben in meinem Herzen und möchte versuchen, den Menschen immer mehr in Liebe zu begegnen. Ich möchte Gott mit mehr Liebe begegnen. Ich möchte in meinem Gebet nicht einfach meine Wunschliste runterlesen, sondern ich möchte mit Gott ins Gespräch, ins vertraute Gespräch, ins Plaudern kommen. Ich möchte ihm danken für alles Gute, was er mir schenkt. Ich möchte auch mit ihm darüber sprechen, was ich nicht verstehe. Das, was weh tut, das, worauf ich noch warte, was ich noch nicht erfüllt hat, all das mit Gott teilen. Und speziell, was das Schwierige in dieser Welt angeht, kommt irgendwo für jeden von uns auch der Punkt, wo wir uns wie schützen müssen, weil es zu viel ist, weil wir die Welt nicht retten können, die ganze Welt. Weil das Böse in dieser Welt, gerade auch in diesem Jahr, sich auf eine Art und Weise gebärdet, dass man sagen muss, das halte ich nicht immer aus. Ich persönlich zähle mich nicht zu den Menschen, die sagen, ich verdränge das alles und ich will davon gar nichts wissen. Aber ich merke, es gibt eine bestimmte Art von Zeitungsartikeln, wo das Böse so sehr in den Vordergrund gestellt wird und beleuchtet wird und wo so viel Empörung und negative Emotionen geschürt werden, dass ich sage, dieser Artikel lasse ich aus. Das tut mir nicht gut. Diese Artikel sind nicht hilfreich. Sie schüren nur Empörung und Wut und Zorn und Verachtung gegenüber anderen Menschen, dass man sagen muss, wie kann man nur? Ich schütze meine Seele, indem ich sage, dem setze ich mich nicht aus. Das wäre eine Überforderung. Ich persönlich bin der Überzeugung, die Christen und die Gemeinden und die Kirchen, insbesondere in Europa, in Westeuropa, benötigen dringend eine geistliche Erneuerung. Dringend. Viele Christen, viele Gemeinden und Kirchen haben ihre Sensitivität Gott gegenüber eingebüßt. Und sie handeln einfach aus eigenen Ressourcen heraus, verwirklichen eigene Ideen und eigene Pläne. Aber die Sensitivität, die Empfindsamkeit Gott gegenüber ist bei vielen auf der Strecke geblieben oder kommt viel, viel zu kurz. Und wenn wir diese Sensitivität für Gott verloren haben, wenn wir seine Impulse nicht mehr aufnehmen können, dann sind wir auf die eigenen Ressourcen beschränkt. Dann verwirklichen wir unsere eigenen Pläne und sagen, ja, da ist jetzt einfach eine Distanz zu Gott entstanden. Aber wenn du für dein Leben, wenn wir für unsere Gemeinde, wenn wir in der Region, in der Schweiz, in Europa eine geistliche Erneuerung wollen, dann müssen wir innehalten. Und das wäre eine Möglichkeit an dieser Jahreswende, sagen, wie ist es mit meiner Empfindsamkeit, mit meiner Sensitivität Gott gegenüber? Wann habe ich zuletzt einen Impuls von Gott bekommen? Wie habe ich darauf reagiert? Und wenn du gemerkt hast, dass du das nicht so ernst genommen hast, dann solltest du darum um Vergebung bitten und sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich dich nicht ernst genommen habe. dein Wort nicht ernst genommen habe, deine guten Absichten nicht ernst genommen, deine Liebe nicht ernst genommen. Ich bin eigene Wege gegangen, ich wollte mir nicht reinreden lassen. Was du von mir wolltest, das hat mir nicht in den Kram gepasst. Bitte vergib du mir das. Das ist eine Beleidigung Gottes. Bitte vergib du mir das. Und schenk mir neu diese Sensitivität, diese Empfindsamkeit für dich. Ich möchte, dass meine Empfindsamkeit für dich im nächsten Jahr zunimmt. Hilf du mir, dass ich auf das reagiere, was du mir sagst. Dass ich mir die Augen öffnen lasse von dir, mir Erkenntnis schenken lasse von dir. Aber dann auch auf konkrete Impulse, so wie der Simeon, wo der Heilige Geist ihm gesagt hat, geh in den Tempel, und er ist gegangen. Ich lade euch ein, dass wir einen Moment still sind, wo jeder für sich darüber nachdenken kann. Was heißt das für mich? Worüber will ich weiter nachdenken? Worüber möchte ich mit Gott sprechen? Was will ich konkret tun? Nehmen wir uns einen Moment Zeit. Allmächtiger, dreieiniger Gott, du bist in Jesus auf diese Erde gekommen, damit wir an ihm sehen und erkennen, wer du, Vater im Himmel, bist. Damit wir an ihm erkennen, wie groß deine Barmherzigkeit, deine Gnade und deine Liebe ist. Und damit wir von ihm hören, was du von uns willst, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist gesendet hast in die Herzen der Menschen, die dir nachfolgen. Ich danke dir für all die Menschen in der Gemeinde hier, die gelernt haben, auf die Impulse deines Geistes zu reagieren. Und ich bitte dich, dass du denen hilfst, die wenig empfindsam sind für die Impulse deines guten Geistes, dass du ihnen hilfst, sie erkennen lässt, wo sie nicht auf dich gehört haben und was du jetzt von ihnen möchtest. Gib uns die Kraft und den Mut, uns auf deine Impulse einzulassen. Gib uns die Weisheit, deine Impulse zu unterscheiden von irgendwelchen anderen Impulsen. Erbarm dich über uns und tu du an uns und durch uns, Herr Jesus, dein heilsames Werk. Und lass uns im neuen Jahr deine heilsame Gnade an uns und durch uns noch viel stärker erfahren, damit wir ein Segen sein können für die Menschen hier im Laufental, im Schwarzburgerland, zu deiner Ehre. Amen.